Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de.
Hallo liebe Hörer und hallo wie immer natürlich auch an Dennis Draber.
Moin an alle Hörer.
Dennis, wir haben heute einen sehr, sehr besonderen Gast. Wir haben eine richtige 96-Legende für unseren Podcast gewinnen können.
Ja, in der Tat. Und dieses Mal ist das Wort 96-Legende auch nicht übertrieben, denn wir haben bei uns einen ehemaligen Kapitän von Hannover 96 und einen absoluten Publikumsliebling. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Altin Lala. Hallo.
Hallo. Hallo. Hi. Grüße euch.
Wo genau erreichen wir dich eigentlich gerade? Denn wir wissen, du bist ja in Albanien und im Kosovo als Geschäftsmann tätig und hast aber natürlich die Verbundenheit zu Hannover. Wo wohnst du eigentlich gerade?
Ich wohne in Hannover. Also ich bin ständig in Hannover. Ich war nie weg, aber ja, vielleicht als ich aufgehört habe, war kurzfristig bei der zweiten Mannschaft von Bayern München und deswegen... Viele Leute denken, dass ich weg aus Hannover gezogen bin, aber ich war die ganze Zeit hier, außer die 3 Monate, die ich in München war. Also aus Hannover mache ich das Ganze.
Das freut uns sehr zu hören. Bist du eigentlich auch gerade irgendwie von der Corona-Krise betroffen?
Wir sind alle von Corona-Krise betroffen, leider. Leider Gottes. Wir sind alle natürlich... ist das Thema Nummer 1 im Moment und ja, ich hoffe, dass das auch bald vorbei geht. Hoffen wir mal alle.
Oh ja.
Das stimmt wohl. Lieber Altin, wir sollen dir ganz herzliche Grüße ausrichten von Frank Obermeier, von dem Cheftrainer, nein, von dem Teamchef, so, der Traditionsmannschaft von Hannover 96. Er lässt sich sehr herzlich grüßen und hat uns schon gesagt, dass er in dir einen echten Freund sieht. Und ich habe gerade einmal nachgeschaut, der Name Lala heißt ja auch tatsächlich übersetzt Kumpel oder Freund. Ist das richtig?
Ja, kann man so, sagt man, kann man auch so direkt oder indirekt sagen. Und zwar nutzt man das in Albanien als, zum Freund kann man auch so etwas sagen, sozusagen. Und zu Frank Obermeier, der ist jetzt mein Trainer. Obwohl ich mit Fußball aufgehört habe, habe ich immer noch einen Trainer. Und das ist ein ganz guter Typ, sehr lustig. Und wir haben Spaß miteinander. Und wir sehen uns immer wieder beim Fußball und außerhalb auch. Abends gehen wir zusammen essen und es macht immer Spaß, mit ihm zu unterhalten, sozusagen.
Ja.
Altin, Frank hat uns, als er hier im Podcast zu Gast war, unter anderem auch davon erzählt, wie deine Zeit in Deutschland hier begonnen hat. Unser Gespräch würde ich gerne etwas vorher ansetzen, wenn das in Ordnung ist. Nämlich würde mich interessieren, wo und wie bist du eigentlich aufgewachsen?
Also, ich bin in Albanien geboren, in Tirana. Und bin da bis 16. Lebensjahr habe dort gelebt und es war auch in der Zeit, ich habe auch die Diktaturzeit mitgemacht, obwohl ich sehr jung war. Ich habe auch so einen Schal getragen in der Grundschule und bis zur 8. Klasse, wie, so ähnlich wie in der DDR. Bei uns war etwas härter sozusagen, aber ja, da habe ich bis 16. Lebensjahr gelebt mit meiner Familie, habe 2 Geschwister, eine Schwester und Bruder. Und ich war der Jüngste und irgendwann kam gerade die Wende. In der Zeit habe ich auch wieder angefangen, Fußball zu spielen, obwohl ich sehr spät im Verein angefangen habe. mit 12 oder 13 Jahren, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber habe relativ spät angefangen und irgendwann gab es ein Freundschaftsspiel, nee, ein Punktspiel, glaube ich, Europameisterschaft U16. Und da war ich auch Teil der Nationalmannschaft. Und wir haben damals in Offenbach gespielt, in Frankfurt höchst, haben wir ein Hotel gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, war die Zeit, wo viele die Möglichkeit hatten, außer Bayern zu fliehen, weil da war alles nicht auf Null, sondern auf Minus sozusagen. Ja. Es war wirtschaftlich sehr schwierig und man hat versucht, die Möglichkeit zu ergreifen, in Ausland, um ein besseres Leben zu führen. Also, so war das.
Hattest du das lange geplant, dass du fliehen würdest?
Ja, wir haben ja in Trainingslager, wir haben einen Monat Trainingslager gehabt. Damals war ja so ähnlich Diktaturzeiten noch, es war ja geschwächelt am Ende, aber es war schon so, dass man miteinander noch heimlich unterhalten hat. Und man hat gesagt, ja, die meisten wollten ja bleiben. Wir waren damals 16 Leute im Kader, 10 sind in Deutschland geblieben. Halt. Das war ja so, dass man sagt, okay, man versucht eine neue Chance in Deutschland. Und so war es damals. Halt. Also, und wir haben, wie gesagt, tatsächlich sind 10 Spiele da geblieben. Nach einiger Zeit sind vier Spiele, glaube ich, zurückgekehrt. Aber ich habe gesagt, okay, ich versuche es. Mein Glück hier und so war es am Anfang. War nicht einfach, und im neuen Land Neues kennenzulernen und so weiter. Wobei in Deutschland kriegt man auch die Möglichkeiten schon halt. Also es ist so, dass man hier, wenn man dann auf Dauer dann seine Chance nutzt und dran bleibt und hier anpasst, die Sprache lernt und so weiter, kriegt man auch viele Möglichkeiten.
Das war ja ein riesiger Schritt für dich damals und du warst gerade erst 16 Jahre alt. Hattest du denn mit deinen Eltern oder mit deiner Familie da vorher drüber gesprochen?
So, mit meinen Eltern nicht, weil sie hätten mich nicht gehen lassen. Ich habe nur mit meinen Geschwistern. Bei meiner Mutter habe ich gesagt, dann, als ich von ihr verabschiedet habe, habe ich gesagt, wer weiß, wann wir uns sehen. Aber die hat das als Gag verstanden. Und am Ende war ja die Wahrheit. Alter. Also es war ja es war für sie sehr schwierig oder für meine Eltern, weil 2-3 Wochen wussten sie nicht, wo ich bin und so weiter. Ne? So, aber die wussten, dass ich in Deutschland bin, dass ich da geblieben bin mit 9 anderen Spielern, aber die wussten nicht ganz genau, wo wir waren. Halt. Und deswegen in der Zeit war sehr schwierig für mich.
Wo bist du nach der Flucht aus diesem Trainingslager denn dann untergekommen erstmal?
Also wir haben Asyl beantragt und zwar, als wir im Stadion gespielt haben, waren zufälligerweise noch ein Freund aus meiner Schule, der war 2 Jahre älter, der ist ein Jahr vorher nach Deutschland gekommen und das waren die ersten Albaner überhaupt, die aus Albanien gekommen sind. Das waren damals, glaube ich, 2 oder 3.000, weiß ich nicht mehr. Die sind in deutsche Botschaft so ähnlich wie die damals DDR-Bürger in deutsche Botschaft in Tschechei, in Prag, auch reingestürmt sind, so war es bei uns auch in Albanien, ehrlich gesagt. Und der hat mir geholfen damals, also am Anfang, uns da anzumelden und noch ein paar andere Freunde. Ich glaube, wir waren, wenn ich mich nicht täusche, zu 6. Und 4 andere sind, oder zu 8 sogar, ne, zu 8, Entschuldigung. Und 2 andere sind woanders gelandet und deswegen. Wir waren in Hessen damals und die haben uns aufgenommen und ja, so war das. Dann haben wir uns irgendwo in einem älteren Hotel, altes Hotel, glaube ich, war das und wir waren da zu viert für 2 Wochen und dann haben sie uns verteilt sozusagen. Von A nach B und so weiter. Ich bin dann mit 3 Kumpels dann nach Fulda gelandet.
Ja. Und hast du dann direkt dort in Fulda angefangen mit Fußballspielen oder hast du erstmal irgendwas anderes gearbeitet, irgendwelche Jobs
Nee,
übernommen? Wie hast du
also
das?
ich war damals, glaube ich, nee, 7 Monate haben wir gar keinen Fußball gespielt. Also, weil wir waren nicht direkt in Fulda, sondern in einem Ort 20 Kilometer von Fulda, war ein ganz kleiner Ort. Wir wussten nicht vorne und hinten, wir haben die Sprache nicht verstanden und so weiter. Bis der Besitzer von dem Haus mitbekommen hat, dass da drei junge Fußballer sind und der hat uns mitgenommen in sein Dorf, nochmal 15 Kilometer weiter, und wir haben da erstmal angefangen mitzutrainieren mit einer Mannschaft, Herrenmannschaft. Wir haben Bezirksliga gespielt oder so etwas. Und wir haben zweimal die Woche da mittrainiert und wir haben kein Punktspiele gehabt und gar nicht. Fast, wenn ich mich nicht täusche, fast ja, über 3 Vierteljahre haben wir kein Punktspiele gehabt, nur zweimal die Woche trainiert und das auch ja, nach einem längeren Zeit sozusagen.
Hattest du zu dem Zeitpunkt überhaupt noch sowas wie eine Profifußballkarriere im Kopf? War das überhaupt noch eine
Nee,
Möglichkeit?
nein, 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 nein. Für mich war. Also, ich hatte das, also spielen wollte ich schon, Alter. Aber ich war immer, ich weiß nicht, also manche setzen sich Ziele im Kopf. Ich sehe nur die nächste Treppe, die nächste Möglichkeit ist mein Ziel. Natürlich will man versuchen, so hoch wie möglich zu kommen, aber jetzt nicht zu sagen, nee, ich will Champions League spielen oder das ist Traum, das will jeder. Also da braucht man halt nicht zu träumen. Das kann jeder für sich. So denke ich zumindest. Und für mich war ja so, dass ich erstmal Fußball spielen wollte, dass ich vielleicht entweder eine Ausbildung oder arbeiten wollte und so weiter. Dass ich meine Familie, ich wollte ja auch meine Familie unterstützen, finanziell auch, dass ich da wieder da, dadurch durch eine Arbeit vielleicht zu unterstützen. Und das war ja das Thema am Anfang, auch das als Asylbewerber darfst du auch keine Ausbildung, dürfte man damals keine Ausbildung machen.
Ja.
Und wir haben versucht, erstmal mit Deutschkurs und so weiter, das hat dann geklappt. Und irgendwann haben wir uns angemeldet in dem Verein, Hosenfeld ist das, Spielvereinigung Hosenfeld. Und da haben wir, glaube ich, ja, 6 Monate gespielt, Alter. So halbe Serie. Und da waren wir zu dritt, ein Torwart, ja, und zwei Mittelfeldspieler. Ich habe im Sturm sogar gespielt. Ich habe jedes Spiel 3, 4 Tore geschossen. Glaubt keiner heute, aber das war, die Liga war so ein bisschen schwach, Alter. Und die Jungs waren schon gut und wir haben da, keine Ahnung, 6, 7 Spiele hintereinander gewonnen, wirklich mit sehr vielen Toren, teilweise zweistellig. Weil sie waren sowieso auf der zweiten Stelle und irgendwie hat Borussia Fulda sich aufmerksam gemacht und dann kam eine Jugendleiter von Borussia Fulda, die haben uns dann ja, mitgenommen. Und als er an diesem Heim kam, hat er uns drei gesehen oder zwei, weil die anderen waren ein größer Torwart und ein Mittelfeldspieler, der war im Kopf größer als ich. Und als er mich angesehen hat, hat er gedacht, okay. Also hat einer, der ein bisschen Deutsch kannte, ja, der Kleine spielt auch Fußball, weil der hat mich so vom Kopf bis den Füßen, zu den Füßen nach unten geschaut und gesagt, okay, naja, komm, du kommst auch mit. Ich bezahle zwei und nehme drei, so ungefähr. Und dann haben wir bei Borussia Fulda angefangen, so 2, 3 Tage Probetraining zu machen. Und damals war ja ein anderes System, es gab keine Bundesliga-A-Jugend, sondern nur Oberliga, so Landesligen waren das, oder Oberliga Hessen hieß damals. Dabei war Eintracht Frankfurt als Bundesligist, Kickers Offenbach, und dann gab es noch ein paar andere, Wiesbaden und so weiter. Gab es ein paar Clubs, Marburg und so weiter, so Orte, die auch deren Jugendmannschaften haben. Das war ja quasi in Anführungszeichen die oberste Liga im Jugendfußball, und damals gab es ja auch Playoff dann für den deutschen Meisterschaften. In Borussia Fulda damals, glaube ich, haben wir den zweiten oder dritten Platz gemacht. Frankfurt war eindeutig besser, aber das war nochmal ein gutes Niveau und parallel haben wir angefangen auch zu arbeiten, halt, also in einem Möbelladen mit Teppichen, das war auch nicht so einfach, mit Teppichen zu arbeiten. Aber so haben wir angefangen.
Was hast du gearbeitet in dem Möbellager?
Wir Wir müssen die Teppiche sortieren, Alter. Das heißt, wenn ein Besucher kam und wollte einen Teppich sehen, dann müssen wir, keine Ahnung, 10 Teppich nach unten oder zur Seite schmeißen und wieder einordnen, Alter. Damit der Kunde den Teppich, die Teppiche sieht und im Lager nochmal Teppiche sortieren, Alter. Wenn neue Ware kam, dann musste man sortieren und so. Das ist schwere Arbeit, wirklich. Körperlich war das.
Ja.
Ja, aber es war als Aushilfe dann und irgendwann haben wir angefangen, festzuarbeiten. Ich habe dann bei einem Lebensmittel-Großhändler, die für Gastronomie, ich war Kommissionierer dann, musste für Restaurants, Hotels und so weiter. Und das war auch nicht so ohne, weil dann musste man auf jeden Fall Kilometer machen am Tag. Man musste um 5 Uhr morgens aufstehen und nachmittags dann zum Training. Halt, ne? Das war ja,
boah.
Damals war man ja in der vierte in der dritte Liga aufgestiegen, Alter. Und das war ein bisschen, also das war richtig hart sozusagen. Weil man arbeitet körperlich morgens, man hat wenig Schlaf und dann am Wochenende hat man keine Pause. Und wenn man nicht mehr bei der ersten gespielt hat, habe ich auch für die zweite gespielt. Und ich habe auch für die zweite fast 50 Bezirksligaspiele, offizielle Spiele auch gehabt. Dann zwischendurch hatte ich auch mal eine Knieverletzung und so weiter. Das war ja schön. Das war für mich so wie Dschungelprüfung.
Das glaube ich.
Im Fußball oder im Leben. Also es war schon nicht ohne, aber es hat mich ja geprägt und das hat mir auch geholfen. Hilft mir auch immer noch heute.
Das heißt, du hast gearbeitet in der Frühschicht zum Beispiel, hast geschlafen, hast dann Fußball trainiert und wieder gearbeitet bei Mediamarkt oder beim Möbelladen. Also du hast Fußball parallel gespielt zu diesen harten Jobs im Lager, die du da hattest.
Ja, genau. Natürlich. Also das war, ich musste nach 2,5 Jahren, also weil wir waren politisch nicht mehr verfolgt, wir waren auch nicht jetzt so wirklich verfolgt, als wir diesen Asylantrag beantragt haben. Nach 2,5 Jahren, nachdem ich den ersten Vertrag, Amateurvertrag unterschrieben habe, dann habe ich diese Aufenthaltserlaubnis, dann war ich quasi, hatte ich als Fußballspieler, damals kann ich auch sagen, 1200 Mark verdient, das war Mindestgehalt, um ein Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Das war für mich damals sehr viel Geld und parallel habe ich auch nochmal, wie gesagt, gearbeitet. Dann ging es mir finanziell sehr gut, muss ich sagen, weil ich dann zwei Jobs hatte und das war sozusagen für mich war das, ja, ich war nicht mal Stammspieler da in Oberliga oder dann später Regionalliga. Also ich habe versucht, da ranzukommen, ranzukämpfen. Das war nicht einfach, weil auch körperlich war ich auch limitiert und nicht nur das, aber auch sehr, wenn man da, wie gesagt, wenig Schlaf hat und viel Kilometer macht bei der Arbeit und hinterher dann noch Leistung bringen muss, es war sehr schwierig. Meine Zeit dann hat angefangen, als ich dann bei Mediamarkt angefangen habe, 1,5 Jahre, da hatte ich kürzere Uhrzeiten, und zwar von 9 bis 3:30 im Lager, da habe ich Krafttraining gehabt, ich hatte mehr Zeit zum Schlafen, weil es um 9 Uhr angefangen habe, und dann habe ich die Fernseher geschleppt und so weiter und Waschmaschine, das war besser, Alter. Da war kürzere 6 Stunden Nettoarbeitszeit, das fand ich gut. Und da habe ich auch noch einen Schub gekriegt, dann irgendwie habe ich auch mehr Kraft bekommen und ich war dann fit für die Zukunft.
Und dann lief es auch fußballerisch besser.
Ja, genau. Wir waren ja in der dritten Liga. Irgendwann, ich habe auch Schwierigkeiten in Fulda gehabt, weil ich immer wieder die Chance nicht bekommen habe. Und irgendwann habe ich die Chance bekommen und die auch genutzt. Und dann war ich auf einmal, waren wir mit Borussia Fulda auf der ersten Stelle, glaube ich. Damals war SSV Ulm, glaube ich, Ralf Rangnick, spätere Trainer von mir, der war auch dort Trainer. Wir haben da in Vorrunde sogar auf erster Platz gestanden. Und dann, das war ja Regionalliga Süd, damals war ja 3 Ligen, glaube ich. Das waren West und Nordost, glaube ich. Und dann gab es, der erste ist ja direkt aufgestiegen und wir waren auf gutem Weg sozusagen. Und da hat man sich aufmerksam gemacht und da habe ich dann erst gemerkt, es geht doch was mit Fußball. Aber so für langfristig war für mich klar, ich spiele noch Regionalliga und dann kann ich parallel noch zum Fußball arbeiten, nochmal zusätzlich was verdienen. Und so war mein Zukunft sozusagen. Und als dann auch mit Borussia Fulda besser ging und wir gut gespielt haben und ich habe auch einen Schub bekommen, auch körperlich, weil ich dann mehr Schlaf hatte und ja, noch dann mit 19, mit 20 dann ein bisschen noch einen Schub bekommen habe, körperlich, da ging ein bisschen mehr halt. Ne?
Und 1998 bist du dann schließlich bei Hannover 96 gelandet. Wie kam es denn dazu?
Das kam, weil ich dann in Hessen-Auswahl hatte ich den Reinhold Franz, der war mal Trainer auch in Hannover, oder der ist danach nach Hannover gekommen. Der war früher, 98, als ich nach Hannover gekommen bin, war er Trainer. Aber in Hessen-Auswahl hatte ich 96, 97 gespielt in der U21 von Hessen-Auswahl. Und er sagte auch zu mir, warum spielst du nicht in deinem Verein? Ich habe gesagt, ja, der Trainer steht nicht auf mich oder beziehungsweise gibt mir nicht die Chance. Ja, sagte er, okay. Und irgendwann ist er bei 96 gekommen. Ich glaube, 1996 ist er gekommen, wenn ich mich nicht täusche, oder 97 in der Zeit.
Ja, genau, ich bin genau.
Nicht ganz sicher, aber. Und dann hatte ich angefangen, da zu spielen in Fulda und dann haben wir ein Freundschaftsspiel gegen 96 gemacht. In der Nähe von Fulda, weil die waren in Fußballschule, hessische Fußballschule. In Grünberg heißt das und wir haben da ein Freundschaftsspiel gemacht und vorm Spiel kam der Reinhold Franz, der ist ja auch so ein Typ, der lebt auch in der Nähe von Hannover, immer noch, und der sagte, ich hole dich nach Hannover. Für mich war ja Hannover, Großstadt, große Geschichte als Verein und so weiter, hab gesagt, oh, das hat mir Mut gemacht und er sagte, ich hole dich im Winter, ohne dass wir angefangen haben zu spielen und da habe ich erst angefangen Stammspieler zu werden. Das war für mich natürlich riesen Ding halt, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, das war top. Und wir haben damals gegen Hannover, glaube ich, 1-1 gespielt mit Borussia Fulda. War ein gutes Spiel. Da war Asamoah, Ado und wie sie alle heißen, die älteren Spiele, mit denen ich dann später auch gespielt habe. Und dann, ja, so war das. Und ich hatte dann, war eingeladen in U21 von der Nationalmannschaft. Auch 97 war das, wenn ich mich nicht täusche, Oktober, so etwas, haben wir gegen Deutschland ein Spiel gehabt in der Stadt, wo ich das eigentlich schwer fällt auszusagen oder so etwas, aber ihr versteht mich ja. Nein.
Ja.
Und wie auf dem Weg zum Trainingslager in Hamburg bin beim Trainer vorbei gekommen und habe den Vertrag unterschrieben, selber sozusagen.
Wow.
Bei ihm in Ellershausen.
Wahnsinn.
So war das.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich habe mir gerade mal die ersten Spiele von deiner Hannover 96-Karriere angeschaut. Du hast das erste Mal dann beim Spiel gegen den Karlsruher SC bist du aufgelaufen, 30. Juli 1998. Um dann bei den nächsten beiden Spielen, in denen du gespielt hast, gegen Gütersloh und gegen Köln, hast du jeweils ein Tor geschossen.
Glaubt keiner. Gut, dass du das hier sagst. Das steht ja irgendwo halt. Aber das stimmt schon. Also ich hatte damals sogar, als ich hier kam, hatte ich noch Meniskusprobleme gehabt. Und davor hat Meniskus-OP gehabt und die habe ich operiert vorher. Und da war ich auch gegen KSC noch nicht so ganz fit. Aber der Reinhold Franz hat zu mir gesagt, ja, du musst spielen. Und er war so harte Training. Ich habe gesagt, ja, okay, dann spiele ich halt. Dann habe ich, glaube ich, 70 oder 80 Minuten gespielt. Und es war schon für mich 30.000 waren gegen KSC. Und dann in Gütersloh haben wir verloren, leider, glaube ich, 2-1. Ich habe das
Ja,
Ja, damals
2-1.
geschossen oder 2-1, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Entweder das 1-1 geschossen, glaube ich, und dann haben wir, glaube ich, noch 2-1, ich weiß es nicht mehr, aber sogar mit links geschossen. Also mit rechts war für mich schwer zu schießen, aber mit links habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe den Torwart getäuscht oder so etwas. Und gegen Köln haben wir 6-1 gewonnen, sozusagen. Da habe ich auch eins von den 6 Toren geschossen. Das war. Wir haben, vielleicht einige haben gedacht, das wird ein Torjäger, aber nichts da. Wobei in zweiter Liga habe ich, glaube ich, 9 Tore geschossen oder so etwas.
Wie hast du die Entwicklung von Hannover 96 damals erlebt? Die sind dann ja in die zweite Liga aufgestiegen und dann gab es erstmal einige Spielzeiten in der zweiten Liga. Wie hat sich das aus sportlicher Sicht für Hannover angefühlt?
Ja, das war interessant. Also das erste Jahr war auch wirklich hart. Also es war der Reinhold Fahrens, also viele kennen Felix Magath, aber wer den Reinhold Fahrens kennt, denkt, der Felix Magath ist dagegen nicht sozusagen. Aber nein, aber der war richtig, wir sind mit ihm viel marschiert, halt, ne? Also wirklich. Und es war erstmal das halbe Jahr für mich und war erstmal einzugewöhnen im Profifußball, wo du nur keinen Nebenjob hast oder irgendwas anderes. Und es waren tolle Spiele damals, junge Spiele. Die meisten haben alle in Bundesliga gespielt. Und es war schon interessant. Selbst im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, einen Sieg mehr gehabt, wenn wir aufgestiegen sogar. Und danach war ein bisschen Umbruch. Otto Addo-Zamora haben den Verein gewechselt, noch ein paar andere Spiele. Aber sonst dann 2 Jahre war ein bisschen dünn sozusagen, dann spielst du Rot-Weiß Oberhausen und so weiter. Hast du vielleicht im Niedersachsenstadion damals 8.000 Zuschauer und ein paar Redner, die immer zum Training waren, hat man auch, die im Stadion gehört, wenn sie einen beleidigt haben und so weiter. Fand ich auch lustig und so weiter. Aber gut, beleidigt in dem Sinne, wenn man was falsch gemacht hat. Nicht jetzt. Das war aber die erste, danach war ein bisschen zu dünn, finde ich. Es gab mal Phasen, wo wir gut gespielt haben und so weiter. Und ich habe immer wieder gehört von den Menschen, dass die sagen, wenn man hier aufsteigt, dann kriegt man ein Stadion voll. Für mich war das nicht unvorstellbar, aber es war schon ja, mit viel Fantasie sozusagen halt. Aber am Ende dann, als Ralf Rangnick kam, hat er mit demselben Team, was wir hatten, hat er auf einmal die Viererkette eingeführt. Erstmal, er war einer der ersten in Bundesliga oder in Profifußball oder wie auch immer. Die haben dann die Mannschaften auseinandergenommen. Ne? Also es war wirklich unglaublich, was der hier bewirkt hat. Und dann haben wir einen Spieler wie Šimak, Krupnikovic, Steve, mein bester Freund Steve, und dann hatten wir Daniel Stendel und Steffi und wie sie alle heißen, dann Diouf, Carsten Linke, Jörg Sievers. Da haben wir ein Team gehabt danach. Es hat richtig Spaß gemacht, dann richtigen Fußball zu spielen und nicht davor war ein bisschen, ja, Zweitliga-Fußball manchmal ist nicht schön anzusehen, muss ich sagen. Dieses Jahr vergessen vielleicht auch viele, die da im Stadion waren. Und den Jan Schimmach, einer der besten aller Zeiten, mit Skopla sagt man zusammen, Skopla habe ich nicht spielen sehen, aber sagen auch die Eltern, aber war unglaublich, also unglaublich.
Ja, wenn man sich die Namen von damals nochmal durchliest, Jan Schimak, Krupnikovic hast du gerade erwähnt gehabt, Jerzy Kaufmann war auch schon da, Daniel Stendel, das war ja eine Offensive, die wir damals in der Saison 2001, 2002 hatten, mit der wir da aufgestiegen sind, absolut traumhaft. Und du hast dann eben hinten verteidigt, unter anderem mit Darius Suraf und eben mit Steve zusammen. Und ja, was für eine großartige Elf, wenn man sich diese Namen durchliest.
Ja, wir haben damals wirklich, also wir waren dasselbe Team ein Jahr davor, aber was auch bewirkt, wenn man einen Plan hat im Fußball, das heißt, das, was der Ralf Rangnick in kurzer Zeit, ich meine, es war sein erstes Jahr, was wir da für den Fußball gespielt haben, ich glaube, wir haben im Schnitt oder wir haben immer noch die meiste geschossene Tore in zweiter Liga, glaube ich, ist immer noch Ligarekord und Punkte auch sogar. Also, wir haben, keine Ahnung, wir haben immer 10 Punkte Vorsprung vor dem zweiten gehabt. Das war unglaublich. Also, selbst dann hat man gesehen, oh, wir können doch Fußball spielen. Weil teilweise zweite Liga wirklich, wenn man dann so einen Krottenkick ohne Chance, nur Zweikämpfen und so weiter, okay. Für mich war vielleicht nicht so schlimm, weil Zweikämpfe war ja meine Spezialität sozusagen, aber also auch noch Fußball zu spielen war viel zu wenig, muss ich sagen.
Und Ralf Rangnick, der gilt heute als einer der profiliertesten deutschen Trainer. Damals war er noch nicht ganz so auf dem Niveau der Anerkennung. Wie war das für dich damals unter ihm zu trainieren?
Ja, der hat uns ja einen Plan gegeben. Davor war ja, man kann auch keinen Vorwurf den anderen Trainern machen und so weiter. Will ich auch nicht. Aber der hat uns einen Plan gegeben, wie wir ein paar Automatismen als Team haben. Also, weil wenn man als Mannschaft keinen Plan hat, dann kommt man auch nicht weiter, halt, ne? Und oder man sieht schlechten Fußball. Wenn man einen Plan hat, wenigstens Automatismen braucht man als Hilfestellung für die Spieler. Der war einer der ersten, der das gemacht hat. Und deswegen hat das funktioniert. Es ist ja, wie gesagt, dasselbe Team, nur ein Spieler, Dam Diouf kam hinzu. Und weil Darius Zura war auch irgendwie gesperrt damals und so weiter. Und er hat in Rückserie gespielt. Aber wir haben dasselbe Team gehabt und so ein Riesenunterschied. Das war unglaublich. Deswegen ist Ralf Rangnick für mich eine, der besten Fußballfachleute, halt, was ich kennengelernt habe. Und das hat uns ja, mit ihm sind wir aufgestiegen. Das war auch für uns Glücksgriff sozusagen für den Verein. Und wir haben dann auch mit ihm in der ersten Liga dann ein schwieriges Jahr gehabt, aber viele Tore geschossen und viel kassiert.
Ja, für die etwas jüngeren Hörer unter uns nochmal, ich habe mir gerade nochmal die Abschlusstabelle von des Jahres 2002 herausgesucht und nur einmal, um das nochmal vorgelesen zu haben, weil das wirklich absolut fantastisch damals war. Hannover 96 war vom 18. Spieltag bis zum Schluss der Saison immer auf Platz 1 jeden Spieltag, hat 93 Tore geschossen und ist dann mit 75 Punkten aufgestiegen. Also 22 Siege, 9 Remis, 3 Niederlagen. Was für eine großartige Bilanz. Und trotzdem war ja dann das erste Jahr in der ersten Bundesliga sehr, sehr schwierig. Auch wenn Ralf Rangnick weiter Trainer war, ihr seid ja damals mit 4 Niederlagen, glaube ich, in Folge gestartet. Das war ja schon ein wirklich schwieriges Jahr.
Ja, das war wirklich sehr schwierig und das fünfte war in Leverkusen, soweit ich mich erinnern kann. Dann haben wir 3-1 gewonnen und Leverkusen stand im Champions League-Finale vor 2 Monaten davor oder 3. Und wir haben auch gedacht, wir sind im falschen Film, aber am Ende haben wir, glaube ich weiß es nicht, ob es 43 oder 44 Punkte erreichen können und es war auch das Jahr, wo man die meisten Punkte gebraucht hat, um in die Liga zu bleiben, seit 3 Punkte Ausführung gibt. Also, vorletzten Spieltag haben wir gegen Gladbach zum Glück der Steiner. Deswegen vergisst man ihn nicht, weil er danach besoffen im Training kam, eine Stunde später. Aber das hat er verdient. Nein, aber
Das hat er wirklich verdient nach seinem
das
2
war
zu 2 nach diesem
steinleicht. Der
Tor.
trifft den Ball auch nicht richtig und deswegen ist er reingegangen. Nein, aber ab dem war er Held. Vorletzte Spieltag gegen Gladbach, glaube ich, in 92. Minute oder so, das haben wir das Ausgleichstor geschossen. Und da hatten wir, glaube ich, dann haben wir den Klassenhalt gesichert, weil Bielefeld, glaube ich, entweder 36 Punkte hatte oder so etwas. Weil das letzte Spiel wäre in Bielefeld gewesen und wenn wir verloren hätten, wären wir abgestiegen. Und deswegen haben wir Klassenhalt gesichert und in Bielefeld haben 4 Spiele gefehlt und der Rest war betrunken auf dem Platz gestanden und dann Hacke Spitze, dann klappt alles ohne Druck, dann haben wir auch gewonnen halt. Das letzte Spiel in Bielefeld ist dann abgestiegen, glaube ich, und noch. Leverkusen stand damals auch in Gefahr. Naja, aber so kann ich mich in ein paar Sachen dran erinnern, sozusagen.
Was mich interessieren würde, ist, als ihr aufgestiegen seid in die Bundesliga, wie hat sich das auf dem Platz für dich verändert, weil du hattest davor ja auch noch nicht erste Liga gespielt, und die Gegenspieler waren ja auf einmal besser. Wie hat sich das auf dem Platz bemerkbar gemacht für dich?
Ja, also wie gesagt, es war nicht mein Plan, Bundesligaspieler zu werden, aber ich stand auf einmal da. Ne? Also man lässt alles
Ja,
Revue
ja.
passieren lassen und ja, auf einmal steht man in Bundesliga da und dann sagt man, oh, ja, unglaublich. Also ich habe das nicht mal geträumt, als ich nach Deutschland ganz am Anfang kam und ich habe Ranissimo damals gesehen. Also deutscher Fußball, Bayern, keine Ahnung, was war damals, Stuttgart, Bremen, Hamburg und so weiter. Das war Eintracht Frankfurt war auch in der Nähe da und dann hat man auf jeden Fall ja, große Stars gesehen oder Spiele, Geschwindigkeit im Spiel und so weiter. Auf einmal stehst du da mit 63 Kilo, denkst du, okay, versuch mal. Also, so. Und dann so war für mich und das Spiel, das Gute war, dass wir mit Ralf Rangnick schon trotzdem diese Automatismen uns sehr viel geholfen haben. Wir haben damals Jan Schirmack verloren. Ich glaube, mit Jan Schirmack wäre viel einfacher gewesen, weil er war ein Spieler, der dir 10 Punkte mehr in der Saison mit reingenommen sozusagen. Der war wirklich überragend. Und dann ja, war für uns sehr schwierig, weil wenn du 4 Spiele hintereinander verlierst, denkst du, meine Güte, bist du noch für die Liga geeignet oder als Mannschaft oder nicht? Aber man darf trotzdem jetzt nicht in Zweifeln kommen, aber du hast mehr Platz gehabt. Im Spiel hast du mehr Platz, aber die Fehler wurden schneller bestraft und die Chancen waren weniger halt. Ne? Das heißt, irgendwie das Spiel war auch, Intensität war viel schneller und die Spiele sind auch cleverer als in die zweite Liga. So hat sich damals für mich angefühlt sozusagen.
Ja, und in der Saison darauf ging es ja am Anfang ganz gut wieder los. Du hast gerade Jan Schimak angesprochen, der kam ja dann wieder zurück von Leverkusen und war zumindest ja am Anfang der Saison noch dabei. Ich erinnere mich an dieses verrückte 3:3 gegen Bayern München am zweiten Spieltag. Hast du da auch noch Erinnerungen dran?
Ja, klar, ja. Das war Steiner und Schirmack haben Bayern schwindlig gespielt. Und die beiden wirklich, die waren unglaublich. Wir haben 3:1 geführt und dann am Ende haben wir einen Weitschuss, glaube ich, von Ballack, der unsere Torwart Geri, hilf mir mal. Geri, wie hieß der? Geri.
Gerhard Tremmel.
Genau, Gerhard Tremmel. Es waren so viele Spiele, kann mich nicht alle Namen erinnern, aber Gerhard Tremmel, der war eigentlich sehr guter Torwart und so ein Weitschuss, der war ein bisschen geflattert, aber der faustet den Ball leider in unserem eigenen Tor sozusagen und danach, glaube ich, letzte Minute war auch Freistoß, Hargreaves war das auch. Aber ansonsten haben wir
Genau.
das Spiel dominiert und leider nicht gewonnen, Alter. Dann haben wir auch das erste Spiel, glaube ich, gegen HSV 3:0 gewonnen. Die waren auch galten als Favorit. Das war auch mit einer der besten Spiele, weil es waren, glaube ich, 13.000 oder 14.000 Hannover-Fans im Stadion. Das war ja wirklich unglaublich. Alter. Und das war, glaube ich, das erste Spiel. Und wir haben da ein Riesenspiel gemacht. Also, und vor allem Jan Schimak und Steiner. Schimak hat auch wieder das Spiel an sich gezogen und wirklich unglaubliche Spiele. Und dann, ja, die Saison fing sehr gut an und dann hat auch Jan Schirmack ein bisschen Probleme gehabt. Deswegen sagte ich auch vorhin, mit ihm hätte Hannover in dem Jahr vielleicht Europa League erreichen können. Und ab da, ab vierter Spieltag, glaube ich, ich war auch verletzt mit Schambeinentzündung, hat er auch 8 Monate ausgesetzt. Die ganze Saison war für mich vorbei. Das war eine schwierige Zeit, aber ja.
Weißt du was, Dennis, wo ich gerade von der Schambeinentzündung höre, da erinnere ich mich, wir hatten ja auch den Runner Tobi, den Moderator von Hannover liebt, gefragt, ob er uns eine Sprachmitteilung schicken kann. Und da hatte er, das weiß ich noch, auch die Schambeinverletzung erwähnt. Ich würde sagen, diese Sprachnachricht spielen wir einmal ab.
Ja, hier ist Tobi von Hannover liebt. Hallo in die Runde. Wenn ich an dich denke, Altin, dann fallen mir viele Sachen ein. Viele Geschichten waren ja auch viele Jahre mit Hannover 96 zusammen. Und als erstes kommt mir immer dieses Lied von den Schlümpfen irgendwie ins Gedächtnis, was ich jetzt an dieser Stelle aber definitiv nicht singen werde. Die andere Geschichte ist, dass es doch da so ein Torbattle gab. Wer schießt ein Tor oder das nächste Tor in der Bundesliga? Ich glaube, das war mit Steve Cherundolo. Du hast knapp verloren, 6:1. Aber immerhin ein Treffer, damals zu Hause gegen Hertha. Super Sache. Und das dritte ist eine Frage, vielleicht ein bisschen was Medizinisches und vielleicht sogar ein bisschen zu frech, das jetzt zu fragen. Aber warst du der erste Bundesliga-Profi, der eine Schambeinentzündung hatte? 2003. Ich meine, ich hatte das bis dahin nie gehört. Und dann fällt unser wichtigster Ackerer und Rackerer im Mittelfeld einfach mal 9 Monate damit aus. Da würde ich mich freuen, wenn wir da irgendwie heute noch ein bisschen Aufklärung zu finden.
Jawohl.
Ja. Ja. Ja, ich war einer der ersten, ja, aber weil vielleicht da gab es noch zwei vor mir, glaube ich. Das waren zwei Bremer, Ümit Davala und Skripnik, der später auch Trainer war. Oder kann sein, dass es Skripnik vorher, oder kann sein, dass ich vielleicht sogar der Erste, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich war der Erste, weil die haben mich hinterher gefragt, was hast du gemacht? Wie hast du das Problem gelöst? Ich glaube, kann sein, ja. Aber
Was ist denn das für eine Verletzung eigentlich?
da, wo die Baumuskeln ansetzen an den Ansatz, vielleicht
Aha.
durch Spannung oder durch Belastung oder wie immer, die entzündeten sich da etwas und es ist nur, es gibt so wie Messerstiche, wenn man schnelle Drehungen macht. Also es tut nicht, absolut nicht weh, aber es stört, wenn man schnell bewegen muss oder schnell reagieren muss. Oder Drehungen und so weiter. Das macht es. Dann bremst es ein bisschen und du verlierst die Spannung halt. Du kannst, wie gesagt, da kannst du wirklich, es ist komisch. Also am Ende, ich habe so vieles versucht, bin überall nach Belgien, Holland, in die Schweiz, überall. Man wird verrückt. Ich habe zwei Kreuzbandrisse, es war einfacher mit Kreuzbandriss, weil du weißt, du hast 6 Monate Zeit, dich drauf zu vorbereiten, aber das gibt dir das Gefühl, dass du wieder schnell Trainer bist, aber dann, wenn du anfängst zu sprinten oder Drehungen zu machen, dann hast du wieder das Problem, das macht einen verrückt. Und am Ende bin ich in Berlin operiert und habe einfach diesen Nerv gekappt, die mir Probleme gemacht hat. Hätte ich das vorher gewusst, ich glaube, ich hätte selber gekappt ohne OP, glaube ich. Und bei manchen hilft, bei manchen nicht, aber zum Glück, das hat mir geholfen. Innerhalb von 4 Wochen, auf einmal 5 Wochen stand ich auf dem Platz nach der OP sozusagen. Also, das war einfach nur Nerv gekappt und finito. Man sollte die Nerven nicht kappen, aber in dem Fall für mich hätte ich gewusst vorher oder dass es diese Möglichkeiten gäbe, dann hätte ich sofort das Erste gemacht. Ich glaube, einen Tag später, nachdem ich bemerkt habe, weil es war sehr mühsam. Also für diese Ungewissheit, wo man nicht weiß, wie lange man braucht, um wieder zurückzukommen. Also das ist das Problem. Aber das ging auch vorbei. Alles geht vorbei.
Ja.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich erinnere mich, lass uns noch mal gern kurz in der Zeit bleiben, weil ich mich so gerne daran auch zurückerinnere, was für ein starkes Mittelfeld wir damals hatten, auch im defensiven Bereich. Wir hatten dich, Altin, wir hatten Jaime, der kam aus Spanien, wir hatten Julian de Guzman. Das war, glaube ich, eins der stärksten defensiven Mittelfelder, die wir für ganz lange Zeit bei Hannover 96 hatten. Mit wem hast du damals denn besonders gerne zusammengespielt? Wer war so dein Lieblingspartner auf der Doppelsechs?
Ja, in der Zeit war mit Julian haben wir viele Spiele und mit Jaime. Jaime war technisch sehr stark. Also der war unsportlich ohne Ende, aber so eine Techniker gab es selten halt. Das hat Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Sehr lustiger Mensch. Und mit Julian waren wir sehr ähnlich, weil Julian war auch technisch sehr stark, aber wir beide zwei kleine Ratten im Mittelfeld, dann haben wir die anderen genervt. Die haben uns alle gehasst, glaube ich. Wenn ein Spieler, also Zehner oder Spielmacher an einem vorbei war, kam der andere. Also wir haben diese doppelte Sicherung gehabt, wo wir die gegnerische Zehner sozusagen, heutigen Fußballsprache, also die Spielmacher, haben wir meistens ausgeschaltet, egal wer das war. Wir waren sehr nervig sozusagen, weil wir klein waren und wir haben uns zwar keine Kopfbälle gewonnen. Julian hat manchmal auch Kopfbälle gewonnen, aber ich nicht. Aber wir haben, wie gesagt, von der Abwehr haben wir viele Bälle gewonnen, wichtige Bälle, die man braucht dann. um schnell nach vorne zu spielen. Das hat Spaß gemacht. Also ich war ja 14 Jahre in Hannover und habe mit vielen, mit Krupnikovic, der war ein anderer Typ, für ihn musste ich noch mehr laufen als für die anderen, aber der hat einen guten Fuß, also es hat Spaß gemacht, ob Christoph Dabrowski oder wie auch immer. Es waren immer wieder Spiele, mit denen man zusammen, oder Pinto am Ende, dann Pinto, also das war immer, es war schon interessant.
Ihr habt euch ja in den folgenden Jahren in der Bundesliga im Mittelfeld dann durchaus etabliert. Hat man das auch irgendwie gemerkt? Sind dann gegnerische Mannschaften auf einmal mit mehr Respekt zu den Spielen gefahren gegen euch? Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht, dass Hannover sich als richtiger Mittelfeldverein der Bundesliga damals etabliert hat?
Ja, es war ja tatsächlich. Ja. Die Spiele wachsen. Wir waren auch zum Beispiel mehr Spiele, wo wir zusammen miteinander gespielt haben. Und irgendwann, sagen wir mal, wird man ernster genommen. Und man kriegt auch selber mehr Sicherheit. Man weiß, wie die Liga funktioniert und so weiter. Natürlich gibt es immer wieder dann gute Phasen. Gewinnst du mal 3-4 Spiele und dann verlierst du mal 3-4 und so weiter. Gibt es immer wieder Höhen und Tiefen. Aber an sich muss man sagen, dann langsam hat man angefangen, sich zu etablieren, und wir haben immer mehr oder weniger eine Achse gehabt oder mehr Spiele, die über längere Zeit im Verein geblieben sind, und das hat das Ganze auch ausgemacht. Manchmal hatten wir weniger Qualität, aber wir kannten uns, wir wussten, dass wir, wenn es darauf ankommt, aufeinander verlassen könnten, und deswegen war ja dann über die Jahre bis zu dieser erfolgreichsten Zeit dann mit der Europa League immer wieder mal Höhen und Tiefen gehabt, also.
Hast du in der Zeit dann eigentlich auch mal Angebote von anderen Vereinen bekommen? Wollte dich mal wer verpflichten?
Also ich hatte Angebote, als wir aufgestiegen sind, hatte ich schon 3 Angebote gehabt. Und dann habe ich aber auch nicht lange überlegen müssen, muss ich sagen, weil ich habe es gesehen, dass man in Hannover die Entwicklung dann mit der Euphorie, das zweite halbe Jahr hab ich dann auch gespürt, das, was die Leute erzählt haben, was in Hannover möglich ist. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich werde hier bleiben, und damals ja, auch die richtige Entscheidung getroffen. Alter. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, würde ich das nochmal dasselbe machen. Alter. Obwohl dann, damals war noch Kaiserslautern in Europa-Pokal damals gespielt und so weiter, wo die gute Phasen hatten. Selbst dann war HSV und noch später dann kam auch noch sogar die Möglichkeit auch nach Leverkusen oder so etwas. Aber das war ja, das war für mich dann, wie gesagt, keine Frage mehr. Dann war ich lange hier, dann habe ich gesagt, ich bleibe auf jeden Fall weiterhin in Hannover, und ja.
Und all die Vereine haben dir Angebote gemacht über die Jahre?
Ja, also das war ja damals, also die ersten 2-3 Angebote waren, als wir aufgestiegen sind. Ja.
Ja.
Also auch Hertha Berlin damals, als die in Champions League angefangen haben zu spielen und so weiter. Da war auch. Da waren auch dran, und aber es war immer wieder, wie gesagt, also ich hatte dann einen Vertrag gehabt, und ich habe auch überhaupt auch keinen Anlass gehabt, irgendwas zu verändern. Also deswegen.
Und du sprichst gerade Hertha BSC Berlin an. Darauf müssen wir noch mal kurz zu sprechen kommen, denn Hertha
oh ja.
BSC Berlin gegen Berlin hast du ja dein einziges Bundesliga-Tor in deiner gesamten Karriere geschossen. Beim 5:0 war das Anfang 2007. Erzähl uns doch nochmal davon ein bisschen.
Ja, es war immer wieder, also ich hatte im ersten Jahr eigentlich 3 Chancen gehabt, Riesenchancen, und auch 3-mal Riesenpech aus meiner Sicht gehabt, wo ich hätte eigentlich in der ersten Saison schon 3 Tore schießen müssen. Und danach habe versucht, immer die Aufgabe vor der Abwehr zu bleiben, und das war nicht meine Intention, Tore zu schießen, sondern erstmal Bälle zu erobern, nach vorne zu spielen und die sogenannte Drecksarbeit zu machen, oder das war ja mein Ansatz. Und Damals mit Hertha, wir haben ja drei Standardsituationen, glaube ich, gehabt, drei Tore, zweimal Vinicius, einmal Farnhorst, glaube ich, und dann Rosenthal hat, glaube ich, noch getroffen. Und dann war ja auch so, dass da auch nach hinten kein großes Risiko war und ich gewinne einen Zweikampf im Mittelfeld, dann spiele ich Doppelpass mit Brooking, laufe einfach nur durch und auf einmal stehe ich vorm Tor und letztendlich habe ich auch das Tor gemacht und das ist auch von mir bewusst auch so beigeblieben. Ich wollte kein anderes Tor mehr schießen, auch selbst einen Elfmeter nicht, weil die Leute sprechen mich immer wieder darauf an, halt, ja, dass ich das einzige Tor geschossen habe, sonst würde keine Sau sich interessieren. Wenn du Stilcher Romelu fragst, wie viele Tore oder was weiß ich, was weiß keiner. Halt. Bei mir wissen die, die sich mit 96 beschäftigt haben, dass ich nur ein Tor geschossen habe. Und das ist das Schöne daran. Halt, ne? Und es gibt einen Freund von mir, der heißt Johann Nauck, der ruft mich jedes Jahr an dem Tag, wann ich das Tor geschossen habe. Das ist im Januar. Und jedes Mal ruft er mich an zum deinem Geburtstag oder was weiß ich was. Ich lache mich jedes Jahr kaputt. Halt. Ich vergesse das halt, aber er vergisst das nicht.
Ja, ein Mann, ein Tor, so kann man es sagen. Ein Mann, ein Tor. Ich habe es gerade auch nochmal die Statistik von dem Spiel gegen Hertha mir rausgesucht, weil es einfach so schön war. Du hast recht, Altin. Zweimal hatte Vinicius getroffen und dann kam der Frank Fahrenhorst, dann Jan Rosenthal und du dann mit dem 5:0 in der 76. Minute nach Vorarbeit von Arnold Brüching. Ich glaube, das Niedersachsenstadion, das war selten so laut wie an diesem Tag.
Ja, das war lustig, weil ich wurde immer wieder angesprochen. Ja, wann schießt du dein Tor, wann schießt du dein Tor und so weiter. Ich hatte auch, war mir auch jetzt nicht so im Hinterkopf, dass ich das machen muss, absolut nicht. Weil für mich war ja, ich war ja da immer fokussiert, dass ich Leistung bringe und nicht mein persönliches Tor zu schießen. Aber irgendwann kommt es. Und es kam, es war auch lustig und ja, dann alle, die da gespielt haben, haben mich umarmt und war schön halt, ne? Also ich fand das auch.
Und ihr habt sicherlich hinterher noch ordentlich gefeiert in der Kabine, oder? Da musstest du doch garantiert eine Runde ausgeben für die gesamte Mannschaft.
Ja, ich musste ein Frühstück geben bei Massimo Dall'Asta, musste ich ein Frühstück ausgeben und so weiter. Oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr, entweder musste ich bezahlen oder er musste das bezahlen. Ich weiß nicht, welche Wette wir abgeschlossen haben, aber so war das. Es hat sich was bewegt nach dem Tor. Nicht nur die 3 Punkte, sondern auch in der Stadt. Nein, war Spaß. Alles gut.
Also zu dem Tor kann ich sagen, ich kann mich an gar nicht mal so viele Spiele von 96 aus meiner Kindheit erinnern, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich dieses 5:0 vor dem Radio verfolgt habe und gar nicht so richtig glauben konnte, was da eigentlich gerade passiert. Altin, ich wollte dich noch nach deinem Kapitänsamt fragen, denn von 2004 bis 2007 warst du ja Mannschaftskapitän von Hannover 96. Wie ist es dazu gekommen, dass du Kapitän wurdest und was hat das dir bedeutet?
Ja, das war für mich, Zeichen Kapitän ist erstmal ein Respekt, Verantwortung kann man auch sagen, aber ich sage immer wieder auch bei diesem Thema Verantwortung, jeder, der ein Trikot von einem Verein trägt, da muss er auch Verantwortung übernehmen. Und Kapitän ist Auszeichnung von Team heraus, dass die einem, sagen wir mal, wählen oder akzeptieren oder respektieren, das ist schon auch Grund genug, dann nicht noch mehr. Also ich habe immer versucht, immer gleich Gas zu geben. Halt. Aber es war schon eine Auszeichnung, zu sagen, ein Respekt und darüber hinaus muss man versuchen, auch da für die Mannschaft da zu sein und auch junge Spieler zu helfen oder das Team zu helfen, ne, mit dem, was man hat. Und damals war Ralf Rangnick Trainer und es wurde gewählt und ich wurde auch, glaube ich, keine Ahnung, deutliche Mehrheit oder sogar, keine Ahnung, wie in Diktaturzeiten mit 98%, weiß ich nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall für mich auch, dann habe ich gespürt, dass auch die Mannschaft hat das auch so akzeptiert oder mich als Kapitän gewählt. Das war für mich eine riesengroße Ehre.
Das glaube ich.
Und damals war für mich, ich wusste nicht, ob ich das mache oder nicht. Damals weiß ich nur, Marc van Hintum kam aus Holland und zu ihm hatte ich gute Traden, war erwachsen. sagte er zu mir, Altin, mach das, das wird dir helfen und du wirst auf jeden Fall du wirst da wachsen können und so weiter. Ja? Also deswegen, das war für mich ja, eine tolle Sache, halt, also tolle Erfahrung.
Ja, und das waren ja auch sehr erfolgreiche Jahre, in denen du Kapitän warst, 2004 bis 2007. Da hatte sich Hannover 96 ja wirklich im Mittelfeld etabliert. Und 2007 dann bei der Wahl zum Kapitän gab es, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so ein ganz knappes Rennen dann um das Kapitänsamt mit Robert Enke. Ihr standet beide, glaube ich, zur Wahl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Robert hat dann ganz, ganz knapp die Wahl gewonnen. Ich meine sogar, dass, wenn ich es ganz richtig in Erinnerung habe, korrigiere mich bitte, wenn es falsch war, du hast für ihn gestimmt.
Also ich habe für ihn gestimmt, weil ich wollte, also normalerweise, das war damals ein bisschen auch von damaligen Trainern ein bisschen, keine Ahnung, also das war ja auch so, weil manche, das war Dieter Hecking und damals, also ich hatte das Gefühl, dass die mich weghaben wollten als Kapitän, deswegen, also normalerweise, es war ja nicht, also ich, für mich war Kapitän, wie ich vorhin gesagt habe, ist nur ein Respektzeichen sozusagen, also dass man einander respektiert. Und damals war ich nicht erste Wahl für Dieter Hecking. Deswegen hatte er ja versucht sozusagen, dass man da Wahlen macht und so weiter. Und ich habe damals auch für Robert gestimmt, obwohl eigentlich mein bester Freund war ja Stevie halt. Und dann war ja am Ende der Wahl mit meiner Stimme hat Robert gewonnen sozusagen.
Ja.
Also das sollte auch so sein und den habe ich nicht, weil er jetzt nicht unter uns ist, aber der war wirklich ein toller Mensch und ich habe mich super mit ihm verstanden, nicht nur mit ihm, aber mit vielen anderen halt. Aber deswegen, das hat auch gezeigt, dass die Mannschaft quasi uns beide akzeptiert, respektiert hat. Also für mich war nicht das Thema und vielleicht hätte ich da absolut nicht jetzt zur Wahl stehen müssen, aber ich wollte auch jetzt nicht einfach nur so, ich hatte das Gefühl, dass ich mich verstecke und so, deswegen habe ich das gemacht und das war für mich, dieser Thema Kapitän war für mich nur ein Zeichen der Respekt und und es wurde zu hoch gehalten oder wie immer. Kapitän ist für mich auch einer mit 18, der Gas gibt, der Leistung bringt und seine Qualitäten im Dienste der Mannschaft bringt. Das ist für mich auch ein Kapitän, in Anführungszeichen. Unabhängig davon, ob du Binde trägst oder nicht. Und damals habe ich auch gesagt, die Binde hat keine gekauft, keine gepachtet, sondern das ist nur ein Zeichen von Respekt. Nichts mehr, nicht mehr, nicht weniger.
Ja, und dann, ja, wir sprechen es auch nochmal, denke ich, kurz an. 2 Jahre darauf dann ist Robert Enke ja von uns gegangen. Wie hast du das damals in der Mannschaft erlebt, 2009?
Also es war auf jeden Fall ein Schock für alle, nicht nur für die Mannschaft und für die Fans und so weiter, für ganz Deutschland, Fußball Deutschland oder für die Menschen überhaupt. Und das war ja schon eine sehr harte Zeit für alle. Und es war, wie gesagt, also es war irreal, Alter. Also man hat gedacht, das kann doch nicht sein, Alter. So. Und deswegen, die Zeit halt bunden und man denkt immer wieder gerne an Robert und ich habe gute Erinnerungen mit ihm und ja, und mehr kann ich ehrlich gesagt auch nicht jetzt im Detail oder so etwas.
Ja.
Wieso, warum, weshalb, weil ein Thema ist, die schon damals schon sehr hoch gehangen wurde und man versucht dann zu sagen, okay, wir verändern etwas im Fußball und so weiter und so fort. Ja, man versucht vielleicht, aber nur bleibt auch bei Versuchen, obwohl es, das hat schon etwas bewirkt, weil hinterher sind auch einige geoutet, die Depression und so ähnliches haben. Und da ist man ist davon gewarnt, aber Es wird immer wieder so etwas geben, leider. Also nicht, ich hoffe nicht in der Art, aber Menschen, die mit Druck nicht klarkommen, die depressiv sind, darüber sollte man immer wieder Gedanken machen und solche Leute auch dann helfen aus dem Loch heraus. Und man kann es auf jeden Fall auch schaffen. Also, aber klar ist Fußball so schön, wie Fußball ist, auch so grausam kann auch sein. Also, manchmal, wenn die Leute dann oder im Stadion dann gehänselt wird und wie immer halt. Es gibt immer wieder so etwas, deswegen. Ja, das war eine Warnung für Fußballwelt und damals und wieder. Ob es dann vielleicht man versucht, sensibler zu sein, aber in allen Fußballalltag gibt es immer wieder Probleme im Stadion oder auf dem Feld oder wie immer.
Findest du, dass es da Möglichkeiten für die Spieler gibt, etwas daran zu verändern?
Die Spiele inwiefern jetzt? Oder?
Also wenn Spieler zum Beispiel öffentlich sich für ein Thema stark machen oder so, wie wichtig ist das?
Ja, klar ist das wichtig. Ja. Also man muss immer wieder auch klar dagegen halten. Halt, ja. Also man hat auch Einfluss oder man hat auch Aufmerksamkeit als Spieler, dann sollte man auch das nutzen. Ja. Aber wie ja, also man muss Respekt haben. Also ich finde, das Wort Respekt vielleicht ist sehr wichtig, dass man einander respektiert. Bei allem, sag mal, Kampf, Zweikämpfe gewinnen zu wollen und so weiter. Man muss auch gewissermaßen Fairplay, Respekt haben. Der Bessere soll gewinnen. Man muss in Zweikämpfe, manchmal kann man sich auch auf dem Feld verletzen oder wie immer. Oder gibt es auch manchmal Streiterei, aber nach dem Spiel gibt man die Hand und alles ist wieder gut und so weiter. Oder wenn die Leute Probleme haben, dann musste man muss die, auch, die Menschen auch respektieren. Jeder Mensch ist nicht gleich sozusagen, was das angeht. Der eine ist sensibler, der eine nicht. Der eine braucht mehr Aufmerksamkeit, der andere nicht oder wie auch immer. Also man muss miteinander erstmal. Also ich finde, das Wort Respekt ist sehr, sehr wichtig.
Auf jeden Fall.
Und da hast du ja als Kapitän auch immer eine Vorbildfunktion bei Hannover 96 übernommen. Du hast dich ja immer auch um die jungen Spieler sehr stark gekümmert, die neu in die Mannschaft gekommen sind und hast eben auch versucht, ja, dieses Wort Respekt dann auch mit Leben auf dem Platz zu füllen. Und wenn ich jetzt noch mal an so die letzten Jahre von dir bei Hannover 96 denke, 2010 bis 2012, dort gehörtest du ja dann schon wirklich zu einem der alten Hasen bei Hannover 96. Und du konntest ja dann aber trotzdem auch noch die Zeiten der Europa League miterleben bei Hannover. Vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen über, ja, das ist ja schon im Prinzip auch der letzte Teil deiner Spielerkarriere gewesen, aber vielleicht dann auch, ja, die Jahre 2010 bis 2012 waren dann auch die, ja, vielleicht schönsten Jahre in
Ja,
deiner
doch, doch. Man muss
Spielerkarriere.
habe ich, muss ich sagen, kann ich mir selber Kompliment machen. Da muss man aufhören, dann, wenn das am schönsten ist. Und das habe ich gemacht. Nein, das war auch die Zeit für mich schon, sag mal, vorher gekommen, wo man sagt, okay, jetzt ist, man weiß ja, irgendwann geht das nicht zu Ende. Aber es war wirklich wunderschön, Alter. Was hier möglich war dann, dieses Energie, was im Stadion, in der Stadt und überhaupt, also man wurde deutschlandweit oder europaweit, wurde man wahrgenommen oder als Hannover 96 mit tollem Fußball. Also ich komme aus Albanien und da, selbst wenn ich da war oder in Flughäfen oder wie immer, wenn man mit Leuten in Gespräch kommt und so weiter, da war Hannover ein Thema. Also das war wirklich wunderschön. Und hier, ich bin sehr sensibel, was das angeht, in Form von Gespür. Auch in der Stadt, ob man bei Bäcker geht oder Metzger oder Supermarkt oder bei Banken und so weiter. Müllabfuhr, alle haben 96 Schal getragen und alle waren gleich froh halt, ne? Also über diese Zeit und man hat die Leute stolz gemacht und man hat den Leuten was gegeben, unglaublich halt, ne? Obwohl es nur Fußball ist. Es war wirklich für mich die schönste Erinnerung, behalte ich immer bei mir, obwohl ich jetzt da in der Zeit weniger gespielt habe, aber ich war immer Teil der Mannschaft und es war wirklich unglaublich halt, ne? Also was man hier in der Zeit erreicht hat, das war super.
wiederlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wo du gerade von der Anerkennung redest, die du gespürt hast in Hannover, gerade in der Europa League-Zeit, du hast ja auch 78 Spiele für dein Heimatland Albanien absolviert und warst eine Zeit lang sogar Rekordnationalspieler. Ich glaube allerdings, deine Nationalmannschaftskarriere ist hier in Hannover, da ist gar nicht so viel drüber bekannt. Welchen Stellenwert hast du eigentlich als Fußballer und als Person in Albanien?
Ja, also da habe ich einige Spiele in der Nationalmannschaft gemacht. Das ist auch so ähnlich wie in Hannover. Ne? Also ich sage mal, ja, wir haben auch teilweise gute Spiele gemacht. Und wenn man ja, für die Nationalmannschaft spielen darf, das ist schon für alle, die Fußball spielen, schon was Besonderes halt, ne? Obwohl es jetzt wir jetzt keine große Nation sind wie deutsche Nationalmannschaft oder wie Franzosen oder Holländer, wobei die Holländer kamen ja manchmal auch nicht bei der Europameisterschaft, aber alles gut, aber es ist auf jeden Fall es war, ich hatte da auch sehr schöne Erinnerungen gehabt und schöne Spiele, wir haben auch, was gut war, wir haben auch viel ja, in vielen Ländern gespielt, wo man auch sonst auch nicht so hinkommt. Halt, ne? Also Fußball hat in meinem Leben, wie gesagt, viel bewegt und wie gesagt, auch hier in Hannover und auch in der Nationalmannschaft muss ich sagen, das war ja ein, keine Ahnung, wenn man so sagen darf, ein Geschenk vom wenn es. Ich bin nicht so gläubig, aber wenn es von lieben Gott, wenn einen Gott gibt, dann war das schönste Geschenk sozusagen.
Aber du bist doch bestimmt auch eine irre bekannte Person in Albanien auch, oder?
Ja, also ich betreibe da mit Firma Dirk Rossmann GmbH da auch Märkte und früher haben mich nur die Männer gekannt, jetzt kennen mich auch die Frauen halt, weil wir da Kosmetik verkaufen und was weiß ich was. Wir haben da auch 14 Läden mittlerweile in Albanien und in Kosovo machen wir auch. Ja, die haben durch Fußball natürlich, wie gesagt, von früher, aber wie gesagt, ich sage mal so, auch wir als Fußballer bleiben eventuell in Erinnerung, aber wir sind auch nur Nummern und das habe ich auch schon, als ich aufgehört habe, also für mich ist nicht jetzt so, oh, ich war mal Fußball und so weiter. Wenn jemand mich fragt, dann antworte ich darauf. Aber es ist so, dass wir, also diese Zeit, die wir gehabt haben oder die ich gehabt habe oder jeder Fußballer hat, muss es genießen, muss es auch, man muss auch, aber auch realistisch sein, dass man jetzt nicht noch mit 50 oder 60 Fußballer ist. Also. Das vergessen manche. Mein Ex Kollegen oder beziehungsweise ehemalige Kollegen oder auch die vielleicht nicht alle kennen und so weiter, das ist auch eine Sache, dass man sagt, ja, Fußball ist schön, es gibt viel Aufmerksamkeit in der Zeit, wo man aktiv ist, danach ist irgendwann auch vorbei und für mich muss ich sagen, ich lebe in Hannover, ich habe viel Kontakt mit Menschen, wo ich mich bewege und so weiter, ich merke immer noch, dass die Leute ja, immer noch danach fragen, oder wenn es schlecht läuft, Mensch, zieh mal die Schuhe an und gib wieder mal Gas oder was weiß ich, wenn es schlecht läuft. Also wenn es gut läuft, laufen die Leute an mir vorbei, aber das nehme ich auch mit Humor an. Das ist ja, aber, aber wie gesagt, es ist für mich eine schöne Zeit gewesen und wir spielen manchmal mit Traditionsmannschaft, haben wir auch immer wieder Spiele, wo man alte Spiele, ehemalige Spiele trifft und man freut sich, aber auf jeden Fall, das ist eine Schwäche für die Fußballer, weil die glauben, dass das Leben geht weiter so. Das Leben, irgendwann fängt wieder Jahr Null und dann musst du wieder mit deinem Leben klarkommen und musst du zusehen, dass du anderweitig dich beschäftigst und entweder mit Job oder wie immer, jeder mit Trainer oder Manager oder was weiß ich, was jeder Einzelne macht. Das ist auch so ein Thema, wo viele Fußballer nach der Karriere nicht klarkommen. Aber zum Glück, wie gesagt, für mich war ja schon, als ich aufgehört habe, natürlich fängt ein neuer Abschnitt an und du weißt es nicht, wo du dran bist, aber irgendwann geht es.
Jetzt müssen wir aber, bevor wir über deine Zeit nach deiner aktiven Karriere sprechen, doch noch einmal ganz kurz über das letzte Spiel von dir sprechen. Nämlich, da habe ich immer noch so eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, an das 2:1 gegen Kaiserslautern. Weil das war für mich, glaube ich, so, ja, mit das etwas, ein Spiel, wo man sagen kann, das war das perfekte Bundesligaspiel. Wir haben damals gewonnen mit Hannover 96, haben uns durch dieses 2:1 gegen Kaiserslautern nochmal wieder für die Europa League qualifiziert und wir hatten deinen Abschied, den Abschied von einer 96-Legende, wie es sie ganz, ganz selten nur gibt. Und diese Choreografie von den Fans mit Danke, Altin und am Ende dann noch der Abschied vor der Nordkurve. Ich stand damals selbst in der Nord und wir hatten alle Gänsehaut, als du dann vor die Kurve gekommen bist und gemeinsam dann noch mit Steve Cherundolo ein paar Witze gemacht hast. Ich glaube, du hast ihn doch damals sogar als Präsidenten der USA bezeichnet, oder?
Nee, wenn ich gewusst hätte, welche Präsidenten sie heute haben, hätte ich nicht als Präsident genannt. Aber damals John F. Kennedy habe ich ihn genannt. Nein, aber wie gesagt, das Schönste. Also man kann Pokale oder ich habe ja keinen Pokal gewonnen was weiß ich, oder keine Meisterschaft, aber das war, glaube ich, mehr als eine Meisterschaft. Diese Anerkennung von den Fans, also halbe Stunde nach dem Spiel, glaube ich, standen da noch, keine Ahnung, fast 40 oder 45.000 Menschen. Das war unglaublich. Hätte ich nicht gedacht oder nicht unbedingt erwartet. Es war alles. Also ich hatte vorgehabt, ein Abschiedsspiel zu machen, aber damit hat sich der Abschiedsspiel auch erledigt, weil es war das Schönste, was man als Abschied mitnehmen kann. Und das bleibt wie eine Tattoo. Ich habe noch kein Tattoo in meinem Körper, aber das ist mein Tattoo, was ich vom Fußball bekommen habe, und das war wirklich unglaublich. Also ich war in einer Sendung in Albanien, politische Sendung, und das war auch das Thema Fußball und so weiter, Fußball und Politik, und dann kam eine Frau, die Abgeordnete ist, sagte, ja, dein Abschied war auch schön, halt. Also war unglaublich, weil die auch selbst in Albanien war ein Thema eine Woche lang, wie kann das sein, ja? Ein Albaner in Deutschland wird so akzeptiert und respektiert, und dann die Frau daraufhin oder die Abgeordnete sagt, ja, das war wunderschön, dein Abschied. Also ich sagte, ja, ich habe auch Fußball gespielt. Also sie hat nicht gefragt, ob ich überhaupt Fußball gespielt habe, nur das Abschied, diese Fotos sozusagen. Ne? Und dann habe ich da ein bisschen gescherzt. Halt, ne? So, ja, ich habe auch Fußball gespielt, so nach dem Motto, also nicht nur der Abschied, also dass ich dafür arbeiten musste, aber ich habe das, wie gesagt, nicht erwartet, dass es so schön sein wird, aber es hat auch alles gepasst, muss ich sagen, weil stell dir mal vor, du stehst im Abstiegskampf, du wärst vielleicht abgestiegen und weil das letzte Spiel wäre Stadion vielleicht halb so voll und wie immer, es hat alles gepasst und wir haben nochmal Europa League erreicht. Im Leben muss man auch manchmal Glück haben und da kann ich auch sagen, dass da auch in meinem Abschied sozusagen in Europa League nochmal erreicht und dann aufzuhören, das ist auch Glück halt. Und das vielleicht ein bisschen Karma. Also ich glaube an Karma.
Ja, das war wirklich Karma oder auch einfach verdient, so kann man es vielleicht auch sagen. Du hattest es dir schlicht und ergreifend nach 14 Jahren bei Hannover 96 nach bedingungslosem Einsatz auf dem Platz und immer ja auf vorbildliches Verhalten gegenüber deinen Mitspielern und gegenüber den Fans. Ich glaube, du hattest es dir damals einfach auch diesen Abschied verdient. Und es ging ja damals dann auch noch weiter, ja?
Ja, nee, aber für mich war wirklich, ich noch heute, für mich ist immer noch nicht selbstverständlich gewesen, wirklich. Also ich sage meine Ernst, also ich bin jetzt kein Hypokrit und was weiß ich, was ich sage, ja, bla bla bla. Aber nee, für mich war wirklich noch heute, es ist unglaublich halt. Das ist für mich, ja. Also ich war kein Torjäger oder was weiß ich was, aber ich habe auch gemerkt, am Ende dann noch heute, wie die Leute auf einen reagieren, so positiv, dass man sagt, okay, ich habe wenig falsch gemacht sozusagen. Halt. Also es gibt ja keine Perfektion, aber ich habe versucht, immer alles reinzuhauen und das haben die Fans akzeptiert und vor allem auch ältere Menschen, die immer im Stadion sind. Teilweise sind manche 85 Jahre alt, erkennen mich ja. Also ein Kumpel, der mit mir öfters ist, sagt, ich kenne mehr die dritte, also wie sagt man, nicht Generation, altes Generation oder die Älteren erkennen dich mehr als die Jungen sozusagen. Ne? Und das passiert immer wieder auch in der Stadt zum Beispiel. Man hat auch viele, die sagen, oh, damals habe ich dich da und da getroffen, weil ich habe versucht, immer auch höflich zu den Menschen zu sein und auch ein Autogramm für ein Kind. Auch wenn mein Auto 200 Meter weiter geparkt war, bin ich zum Auto hingegangen, habe dem Kind eine Autogrammkarte gegeben mit Unterschrift und die haben sich gefreut. Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber ich habe das trotzdem gemacht, um Freude zu machen. Also das war ja meine Intention und deswegen auch nicht gemacht, dass ich am letzten Spieltag eine Choreografie bekomme. Das habe ich auch deswegen auch nicht gemacht, sondern einfach nur mal den Menschen, die im Stadion kommen oder die Fans sind, mit einer Unterschrift Freude zu machen, dann ist für mich das Selbstverständliche. Wo viele, auch ehemalige Spieler oder Spieler, die damals gespielt haben, auch schlecht reagiert haben, ein oder andere, das fand ich immer schlecht. Halt. Also das finde ich nicht gut, wenn man, wie gesagt, Profisportler ist, hat man auch Verantwortung gegenüber ja, Fans, Kinder vor allem, die sich freuen und so weiter. Ich war auch selber ein Fan. Von daher wollte ich, das war ja auch mein Ansatz. Deswegen, am Ende kommt so etwas zustande. Aber nochmal, immer noch, heute sage ich, das war nicht selbstverständlich. Es kamen die Zusammenhänge, Europa League erreicht, alles. Das war wunderbar und ich bin dafür auch dankbar halt.
Altin, du hast schon während deiner Spielerkarriere zusammen mit Dirk Rossmann die Drogeriekette Rossmann und Lala in Albanien gegründet. Mittlerweile seid ihr auch im Kosovo aktiv. Wie ist diese Zusammenarbeit zwischen dir und Dirk Rossmann entstanden?
Ja, das war ganz schlicht und einfach. Ich war in einem Laden, der erste Laden in Jakobistraße in Hannover, wo Rossmann eröffnet hatte damals 1972, bevor ich geboren bin. Aber so kam die Idee und ich war öfters mal in der Nationalmannschaft und die Produkte in Albanien damals waren richtig schlecht halt, ja, und Preis-Leistung war Katastrophe. Und dann so mal ganz schnell erklärt zu haben, so war das die Idee 2003, 2004. Und die kam irgendwann mal über Martin Kind. Damals war ich noch aktiv und war gerade noch in Bundesliga. Aber ich sagte, ich konzentriere mich erstmal auf Fußball. Ich komme nochmal auf dieses Thema nochmal zurück. Und irgendwann habe ich den Martin Kind angesprochen und die sind sehr gut befreundet. Und der hat gesagt, ja, mit Altin kannst du was machen, so ungefähr. Und ja, ich bin auf ihn zugegangen und haben wir ein erstes Treffen gehabt. Ich war natürlich sehr nervös, weil ich nicht wusste, also ich war kein Unternehmer und so weiter. Und ich habe mit ihm unterhalten und das war von ersten Tag schon Sympathie da. Und ja, dann hat der gute Mann gesagt, komm, wir versuchen es halt. Ne? Und wir haben 2009 den ersten Laden, als ich immer noch aktiv war. Das war auch sehr lustig halt. Ne? Also für mich war eine ganz andere Welt, aber ja, es wurde direkt sehr gut angenommen und mittlerweile haben wir fast in Albanien und Kosovo über 450 Mitarbeiter. Halt. Also das ist schon nochmal etwas, man bringt gute Produkte vor Ort, man beschäftigt Leute, man zahlt Steuern, tut man auch direkt oder indirekt was Gutes für das Land, für die Leute und ja, wir haben gute Produkte, die können jetzt mit bester Qualität Zähne putzen und mit bester Qualität auch sich duschen. Nein, aber Made in Germany ist, oder beziehungsweise ja, Made in Germany ist bei uns ganz hoch. Ganz Osteuropa steht auf deutsche Marken sozusagen und Qualität und wie gesagt, und über die Jahre, sagen wir mal, beständig zu bleiben und so weiter, das ist schon. Deutsche Tugenden sind schon top. Tugend, die beste Tugend sozusagen, was man für so etwas, also im Geschäftsleben oder beziehungsweise Strategie langfristig zu denken und nicht von heute auf morgen und so weiter, das ist schon, ja, da habe ich auch viel gelernt, da bin ich immer noch am Lernen.
Wo soll es noch hingehen mit den Läden? Wollt ihr noch weitere neue Läden eröffnen?
Also wir wollen nach wie vor in Albanien und Kosovo noch ein bisschen expandieren. Also der Markt ist überschaubar, aber da gibt es vielleicht einige Läden noch zu eröffnen und dann schauen wir weiter. Also wir haben auch wieder jetzt mittlerweile auch die Strukturen sind ordentlich und so weiter. Und das Problem ist jetzt erstmal, was wir haben, was wir auch ganz am Anfang besprochen haben, Corona, dass die Leute erstmal, das Leben kann so schnell gehen, das ist unglaublich. Ne? Das ist ja von heute auf morgen auf einmal ist alles gelähmt. Das geht jetzt nicht um das Geschäft, sondern überhaupt, weil wir haben die Läden da offen, aber es ist nicht das Thema jetzt, wo man Geld zu verdienen, sondern es ist Thema, dass die Menschen drunter leiden, die ganze Wirtschaft, aber vor allem die Gesundheit von Älteren ist gefährdet halt. Das ist das Problem im Moment. Deswegen, das macht ein bisschen Kopfschmerzen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass der Herr Hopp die erste Vaccine oder Impfung findet für die Leute.
Er oder irgendwer, hoffentlich findet bald irgendein Wissenschaftler was dafür.
Ja, wirklich, das ist wirklich schlimm halt. Ne? Ich bin
Ja.
jetzt immer optimistisch gewesen oder bin immer noch. Also ich bin jetzt kein Pessimist. Ich glaube, das wird auch vorbeigehen. Ne? Also Corona kann auch nicht die ganze Menschheit umbringen. Das wird sowieso nicht. Aber das soll ja ein Zeichen auch für alle Menschen auf dieser Welt sein, dass man da auch aufpassen muss, was man macht und wie immer.
Und dass wir Solidarität zeigen müssen mit unseren Mitmenschen.
Genau. Und nicht, dass man die ganze Toilettenpapier auf einmal wegkauft.
Genau das.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, und jetzt bist du ja als Drogerieunternehmer einerseits aktiv, aber du bist nebenbei auch noch Spielerberater, richtig? Du hast,
Nicht
glaube ich, ja
ganz,
auch
nicht ganz. Das ist umgekehrt.
nicht ganz.
Also mehr Spielerberater als Drogerieunternehmer. Da habe ich nichts erfunden. Den Rat hat Dirk Rossmann erfunden. Ich habe den nur überredet, dass er nach Albanien kommt. Und da bin ich jetzt nicht so aktiv, halt. Ich bin eher in Spielerberatung aktiv,
Ja.
halt. So, das ist mein Hauptthema.
Du hast unter anderem den Milo Traschica bei dir als
Genau.
Spieler in deiner Beratung. Der sollte ja auch mal zu Hannover 96 kommen. Zumindest gab es ja mal diese Gerüchte im Winter 2017, 2018. Der war damals ja noch ein relativ junger, unbekannter Spieler, Marktwert so um die 5 Millionen. Dann ist er zu Werder Bremen gegangen, hat jetzt einen Marktwert von 35 Millionen Euro. Warum ist Milo Traschica damals nicht zu Hannover 96 gegangen?
Ja, weil es war schwierig in der Zeit. Hannover hatte auch Bebou ein gutes Spiel geholt und ja, also das war das Schwierigste, ihn hierher rüber zu bringen und der hatte damals auch, glaube ich, 5, 6 Millionen gekostet, halt. Und
Ja.
ja, manchmal bei Entscheidungen, man muss sie treffen manchmal und ja. Es hat leider damals nicht geklappt. Also, aber erste Idee war, hier den Milot Rashica nach Hannover zu bringen. Aber vielleicht werde ich den nächsten Milot hier bringen.
Hoffentlich, wir brauchen einen.
Wie bist du auf Milot Rashica aufmerksam geworden und wie scoutest du nach neuen Talenten?
Also ich hatte damals mit meinem Sohn Fußball geguckt. Ich hatte Kosovo Ghana gespielt. Damals war Kosovo noch nicht anerkannt von der FIFA und von der UEFA. Und er hat damals gegen U21 von Ghana gespielt. Der kam rein in 20 Minuten, hat ein Tor vorbereitet. Und dann gab es Elfmeterschießen, hat er auch Elfmeter reingeschossen. Das war auf jeden Fall, habe sofort gesehen, dass der Junge besondere Qualitäten hat. Und der war so jung, und das wusste ich auch nicht. Und der war 16, 17 gerade und hat gegen ältere Spieler gespielt. Und er hat auch sogar sein erstes Interview gegeben, da war er auch bodenständig, das hat mir auch gefallen, weil danach schaue ich auch. Also jetzt keine Probleme mehr reinholen, sondern auch gute Jungs. Und dann war ich im Sommer dann in Albanien, habe auch U19 Albanien gegen Moldawien gespielt und der hat auch für Albanien gespielt. Damals dürfte er auch für Albanien. Der hat zwei Pässe gehabt und dann da habe ich mit seinem Vater unterhalten und so kam der Kontakt her. Und dann wollte ich nach Hannover bringen, aber leider hat er eine Verletzung gehabt. Und dann war er zwei Tage bevor er zu Hannover 96 zur Probe kommen sollte, halt, bei der zweiten Mannschaft schon damals. Ich hatte alles organisiert und der Vater sagte zu mir, dass er ja, Kreuzbandriss hat. Halt. Und dann habe ich ihn aber trotzdem nach Hannover geholt, ist bei Dr. Lobenhofer operiert worden, wo ich auch operiert worden bin in der Rieder-Klinik. Und dann ist er langsam aufgebaut. Dann hat er ein Probetraining in Ingolstadt gemacht. Die haben ihn nicht behalten. Und von Ingolstadt nach Holland zu Marc van Hintum, mit dem ich immer noch heute befreundet bin. Und der hat ihn zwei, dreimal trainieren lassen. Und dann hat Vitesse Arnhem ihn verpflichtet. Also. Und von da aus hat er 2,5 Jahre da gespielt, bis dann nach Bremen, bis Bremen ihn geholt hat. Und jetzt ist er quasi deutlich, hat Schritte nach vorne gemacht und hat außergewöhnliche Potenziale noch und nach wie vor, um ja noch in der Champions League zu spielen. Schauen wir mal. Aber jetzt, wie gesagt, ist es im Moment ein bisschen schwierig. Das ganze Thema Fußball und auch die Transfers und so weiter ist ein bisschen auch erstmal kein Thema, weil man weiß auch nicht, wann es wieder anfängt und wie überhaupt. Und
die Vereine wissen nicht, wie viel Geld sie verlieren.
Ja, das ist wirklich schlimm. Aber wie gesagt, das ist eine Krise für alle und deswegen müssen wir alle miteinander zusammenhalten und dann schauen wir mal. Hoffentlich, wie gesagt, geht auch schnell vorbei.
Ja, du hast ja jetzt auch bewiesen, dass du als Spielerberater durchaus ein goldenes Händchen hast. Im letzten Jahr war es ja aber auch die Frage, ob du vielleicht auch so dein ja, goldenes Händchen möglicherweise im Management von Hannover 96 beweisen kannst. Zumindest hast du ja damals mit Steve, glaube ich, zusammen ein Konzept bei Martin Kind vorgelegt, um dem es ja, zur Zukunft von Hannover 96 ging. Kannst du uns da etwas mal zu erzählen?
Ja, es war ein Thema, dass man so hannoversche Lösung oder wie immer gab, aber für mich war ein bisschen schwierig, weil ich, wie gesagt, ich kann nicht beides machen, Berater und Manager vom Club. Deswegen war für mich sowieso ein bisschen schwierig, aber ja, so vom Papierblatt hört sich gut an oder ich würde gerne nochmal etwas zurückgeben dem Verein sozusagen, aber wie gesagt, ich bin auch jetzt, das war auch schnell zu Ende oder beziehungsweise hat es, ja, war ein Thema, aber wie gesagt, dann wurde anders entschieden und deswegen dieses Jahr, es ging ja auch schnell, aber bei mir war auch ein großes Fragezeichen. Ich kann das nicht wieder, man kann das auch nicht beides machen. Und deswegen, also was ich angefangen habe, will ich jetzt nicht sofort abbrechen, sondern auch zu Ende führen und so weiter. Und es macht mir auch mehr Spaß, so bin ich auch frei, sagen wir mal, um Entscheidungen zu treffen und vielleicht junge Talente vielleicht voranzubringen. Und die Erfahrung habe ich, die Schwierigkeit habe ich alles, sagen wir mal, von Verletzungen, von alles drum und dran selber erlebt. So kann ich auch vermitteln, so kann ich auch Situationen einschätzen, so kann ich auch, sagen wir mal, die Spieler, wenn sie gut oder wenn sie etwas Gutes machen oder noch besser zu machen oder die Schwächen zu zeigen oder beziehungsweise die Stärke zu stärken sozusagen. Alter. Und das ist ja, das macht mir mehr Spaß halt. Mit jungen Menschen und jungen Spielern und ich versuche auch von meinem Heimatland beziehungsweise auch aus Kosovo gibt es einige Talente und auch in Deutschland vielleicht ja, ein oder andere unter meine Beratung zu bringen und ja, aber das Ganze jetzt nicht krampfhaft, sondern einfach nur mit Spaß und ja, mit wie soll ich sagen, ja, sollen die Spieler auch etwas davon haben, sozusagen, dass sie von meinem Wissen oder von meiner Vergangenheit auch profitieren können, dass vielleicht einige Fehler, was ich früher gemacht habe, dass sie nicht machen sollen oder wie auch immer. So, das ist mein Thema.
Sorry, Altin, dass ich so neugierig bin, aber mich würde es doch mal sehr, sehr interessieren, was eigentlich genau in dem Konzept drin stand, was du gemeinsam mit Steve ausgearbeitet hast zur Zukunft von Hannover 96. Du musst uns ja jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber magst du mal vielleicht so ein, zwei Sachen sagen, die in diesem Konzept drin standen?
Der Stevie ist wirklich, Stevie ist einer meiner besten Freunde und der hat wirklich sehr gute Ideen halt. Und der Stevie kommt quasi, der ist hier groß geworden quasi, der ist mit 19 gekommen und lebt immer nach wie vor in Hannover. Und das war das Thema halt. Es war das Thema, dass man da aktiv wird und so weiter. Und Basti Hellberg, Stevie und ich und so weiter und deswegen. Aber das war das Thema, aber so in Details, in dem Konzept, wie, wo, was. Das ist ein dann zu viel verlangt und man muss auch jetzt nicht das thematisieren, aber es war auf jeden Fall von Stevie hat ein Konzept vorgeschlagen und wir haben das so sagen wir mal zusammen nochmal überlegt, gemacht, getan und es war ja nur das halt. So. Und das Thema war ja dann, hat sich ja auch entschieden, Vorstand für Jan Schlautraff und so weiter und das war's halt. Das war nur eine Zeit, und ja, damit hat sich dann auch erledigt und für mich, wie gesagt, ich war ja auch aktiv als Berater und ich kann nicht beides machen und für mich wäre es sowieso Fragezeichen, halt, ein großes Fragezeichen deswegen. Also helfen würde ich jede Zeit auch, obwohl ich jetzt, sagen wir mal, als Spieleberater arbeite, aber ich kann real genug sein, um zu helfen und wenn man meine Meinung braucht, bin ich immer noch für eine Meinung zu geben und so, wenn ich gefragt werde, deswegen. Also das ist nur das Thema.
Ja, du hast es selber schon gesagt, am Ende ist es mit dem Plan nicht so gekommen, es sind andere Leute gekommen. Mittlerweile sind Gerhard Zuber und Kenan Kotschak in den Führungspositionen im Amt. Wie ist dein Blick auf die aktuelle Lage? Findest du, dass die beiden einen guten Job machen? Und wo geht's aktuell hin mit Hannover 96, wenn man die Corona-Krise einmal ausklammert?
Ja, das ist das. Das war leider, wie gesagt, es waren 3-4 Spiele und auch die Spiele, die verloren waren jetzt gegen Bielefeld, wenn ich mal nennen darf, dass man unglücklich hätte man eigentlich das Spiel eher gewinnen können sollen oder müssen. Aber ich sage mal so, es wird mit den beiden hoffe ich, dass man da jetzt schnellstmöglich eine Lösung findet mit deren Verträgen, dass man die Verträge verlängert. Gary kennt sich sehr gut aus im Fußball, hat sehr viel Erfahrung. Kenan hat frischen Wind hier gebracht und der ist auch authentisch, der macht die Spiele, der verlangt auch von den Spielern was. Und das ist, ich hoffe, dass die demnächst jetzt verlängern, damit sie planen können. Aber in Klammern Corona weiß man nicht, wann man spielt und wann nicht. Aber also ich glaube, mit den beiden sollte man weiterarbeiten und ich hoffe, dass die dann, wenn das ganze Situation mit Corona nochmal sich widerlegt, dann kann man dann schauen, dass man dann erfolgreich arbeiten hat. Ne? Das ist ja das. Ich gehe davon aus, dass die beiden weiterhin arbeiten werden und deswegen hoffe, dass da auch dann eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Zusammenarbeit kommt.
Altin, ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und dass du uns all diese tiefen Einblicke in dein Leben gewährt hast. Vielen Dank.
Ja, die Rechnung kommt noch. Sehr gerne, sehr gerne. Manchmal immer Spaß. Alles gut und wünsche euch auch Gesundheit und allen Zuhörern sollen gesund bleiben. Nicht nur die Zuhörer, die auch nicht zuhören, alle hoffentlich und dass das Thema Corona vorbei ist.
Ja, vielen Dank. Gesundheit.
Sollst du holen, bestell mal Zlatan Ibrahimovic, der geht zu Corona, falls er ein Problem mit Corona hat.
Alles klar.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Gesundheit kann man ja heutzutage wirklich gut gebrauchen. Vielleicht hast du ja noch einen besonderen Gruß an deinen Coach, an Frank, parat. Möchtest du ihm noch etwas mitteilen? Ein Gruß an Frank an dieser Stelle.
Ja. Ohne Frank gibt es keine Party bei den Tradition. Und ohne Frank gibt es auch kein Ergebnis. Deswegen, Frank, bleib gesund. Du bist mein bester Trainer, was ich hier hatte, weil ich habe da mit ihm die meisten Tore geschossen. Das glaubt keiner von euch vielleicht, aber ich habe da wirklich, der Frank kann nächstes Mal erzählen, ich glaube, ich habe da bei Tradition über 40 Tore geschossen.
Wow.
Also, jetzt hätten wir auch nicht geglaubt. Also, ich kann auch Tore schießen, aber ich wusste damals, dass ich eher für die Defensive gebraucht wurde und deswegen habe ich auch zu Frank gesagt, Frank, du bist mein bester Trainer, weil mit dir habe ich die meisten Tore geschossen.
Und ja.
Das ist tatsächlich so, dass ich viel Tore geschossen habe und dass ich mit Frank mich gut verstehe, deswegen. Frank, bleib gesund und ja, Taktik nicht ändern, sonst klappt mit meinen Toren nicht, ja.
So. Und Altin immer in den Sturm stellen.
So ist es.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Nochmal danke an dich und wir wünschen dir noch einen schönen Abend und bis vielleicht bald irgendwann.
Jawohl. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, mach's gut.
Ja gut, Dennis, das war unser Gespräch mit Altin Lala und
Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt 90 Minuten lang mit ihm gesprochen, solange wie ein Fußballspiel dauert. Aber das wird ja auch seiner Zeit ein bisschen gerecht, solange wie er bei Hannover 96 war. Und er hat wirklich spannende, tolle Antworten gegeben. Deshalb muss man sagen, er hat ja ganz viel von sich selbst aus erzählt, ohne dass wir teilweise auch aktiv nachgefragt haben, sondern er hat, glaube ich, selbst schon geahnt oder gespürt, was uns 96-Fans interessieren könnte. Und was ich beeindruckend fand, was er noch für Detailwissen auch von seinen frühen Jahren bei Hannover 96 parat hatte, wer ja. Welcher Torschütze war, wann er eingewechselt wurde, zu welchem Spiel. Das muss ja wirklich einen sehr tiefen, bleibenden Eindruck hinterlassen haben bei ihm. Und da hat man, glaube ich, auch gemerkt, wie wichtig, oder was für ein großer Schritt das tatsächlich für ihn war, so eine Fußballkarriere hier in Deutschland zu starten.
Und wir können bilanzieren, Frank Obermeier hat uns gegenüber nicht gelogen, als er sagte, dass wir unbedingt Altin Lala in unseren Podcast einladen müssen, weil das ein fantastischer Gesprächspartner wird. Also an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank auch an den Teamchef der 96 Traditionself, Frank Obermeier.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frank. Du hast wirklich recht gehabt. Altin war ein super spannender Gesprächspartner. Und was ist dir denn eigentlich, Christian, jetzt besonders hängen geblieben bei unserem langen Gespräch mit Altin? Was wird dir auch noch morgen im Kopf herumschwirren?
Auf jeden Fall denke ich die Schilderung, wie er die Flucht angetreten hat und aus dem Trainingslager geflohen ist und wie er sich dann wirklich langsam hochgearbeitet hat. Also nicht nur aus fußballerischer Sicht, weil das auch, aber auch wie er mit einem ganz normalen Job angefangen hat und jetzt als erfolgreicher Unternehmer und ich glaube auch Nationalheld, kann man sagen, in Albanien seine fußballerische Karriere beendet hat und darüber hinaus natürlich immer weitermacht und immer noch sehr erfolgreich ist.
Man könnte sozusagen das Motto vom Tellerwäscher zum Millionär hier so ein bisschen abwandeln vom Möbelpacker zum Fußballstar.
Genau. Und was ich mir eben schon gedacht habe beim Gespräch, warum hat da eigentlich noch niemand einen Film drüber gedreht? Das ist doch perfekter Drehbuchstoff, oder nicht?
Das ist eigentlich eine perfekte Vorlage für Sönke Wortmann zum Beispiel. Also ja, vielleicht sollten wir Sönke einfach mal anschreiben und ihm sagen, hey, dreh doch mal eine Biografie über Altin Lala. Zumindest der Stoff würde es definitiv hergeben.
Dennis, vielen Dank auch an dich, dass du diese Episode mit mir bestritten hast. Und vielen Dank auch an unsere Hörer, dass ihr Woche für Woche bei uns einschaltet.
Ja, darüber freuen wir uns sehr. Und vielleicht haben wir euch ja ein bisschen Ablenkung bieten können in diesen Zeiten, wo man ja zurzeit eigentlich nur zu Hause sitzen kann und ja nicht mal Fußball schauen kann, sondern eigentlich nur FIFA spielen und eben Podcast hören.
Ja, und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Mal gucken, was wir noch so in der Corona-Zeit für Gesprächspartner finden können.
Bleibt gesund, passt auf euch auf da draußen und sicherlich bis bald.
Tschüss.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.